Digital einfach machen.
Digital einfach machen.
Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.
Herzlich willkommen bei Digital einfach machen, dem Podcast zu den Digitalthemen in der Sparkassenfinanzgruppe. Heute ohne Anmoderation von unserem lieben Freund und Kollegen Frank Weigand. Man hat mich gefragt, Mike, kannst du die Anmoderation machen? So schnell wird man vom Gast zum Host. Von der Seite freue ich mich, mit Olli Lauer über ein Thema zu sprechen, welches ja nicht nur uns in der Sparkassenfinanzgruppe, sondern ehrlicherweise die gesamte Branche draußen bewegt, nämlich das Thema rund um digitale Wallets. Das ist so ein bisschen, alle reden drüber, keiner weiß so genau, was damit gemeint ist. Und dann macht es sicherlich Sinn, dass insbesondere Olli, ein Hansdampf in allen Gassen, genau über dieses Thema mal redet. Und er hat mich gefragt, und jetzt gehe ich nämlich vom Host wieder in die Gastrolle, ob wir mal einen Podcast dazu machen wollen. Und ich freue mich sehr, lieber Olli, mit dir genau über dieses Thema zu sprechen. Doch bevor wir loslegen, Olli, wie geht's dir und wo bist du gerade?
Ja, also Mike, vielen Dank für die Anmoderation. Wir haben das jetzt gerade recht dynamisch festgelegt. Und wer anmoderiert, ist froh, dass ich das nicht war, weil du kannst das deutlich besser. Ja, wie bereits gesagt, wie geht's mir? Mir geht's gut. Ne? Wir sind alle kurz vor Weihnachten. Wir hatten, würde ich sagen, sehr aufregende Novembertage und Dezembertage. Ich habe dich heute genötigt, sehr früh aufzunehmen, ja, damit wir das noch irgendwie in diese Woche kriegen.
Ich glaube, das aber war umgekehrt. Ich bin ja schon ein bisschen länger wach als du.
Ja, genau. Du hast ja fast schon Mittag gegessen, aber das hat ganz gut gepasst. Also wir haben einiges erlebt in dieser Woche, in diesen Tagen, in diesen Monaten. Darüber können wir heute sprechen. Und natürlich hat viel mit Wallet zu tun, mit UID-Wallet, mit KI, mit Agentic Commerce. Und ich hoffe, dass wir an all diesen Themen vorbeikommen.
Ja, dann lass uns doch mal hart einsteigen. Also wir haben eben im Vorgespräch und auch per WhatsApp uns ja ausgetauscht. Das Thema digitale Wallet ist ein Thema, was ja ehrlicherweise wie eine digitale Sau, die durchs digitale Dorf getrieben wird, seit vielen Monaten, wenn nicht sogar seit Jahren. Und das hat ganz viele Gründe. Bevor wir doch vielleicht aber einsteigen, wenn wir über digitale Wallet sprechen, oder vielleicht versuch's ich mal und Olli, du ergänzt einfach, dann glaube ich, kann man das ja fast wörtlich nehmen. Ja, digitale Wallet als digitale Kopie der analogen Geldbörse, weil um nichts anderes geht es. Das Portemonnaie, was wir aus Leder und diversen anderen Materialien immer mit uns herumgetragen haben, zu digitalisieren und abzulösen. Und wenn ich den Begriff der digitalen Wallet erkläre, dann sage ich immer, der kleinste gemeinsame Nenner hat irgendwas mit Bezahlen zu tun, weil dazu nutze ich das Ding. Ja, da ist der Name Programm, die Geldbörse. Da ist erstmal Geld drin, ob das eine Karte ist oder Bargeld. Bargeld lässt sich schlecht digitalisieren, zumindest noch nicht. Aber dass man mit diesem Ding in irgendeiner Art und Weise bezahlen können sollte, ich glaube, das ist so der allerkleinste gemeinsame Nenner. Reicht das aus, wenn wir über digitale Wallet sprechen? Sicherlich nicht. Aber sicherlich auf der anderen Seite ein gewisser Schwerpunkt, den man geben kann. So, und dann fragt 10 Leute, was ist eine digitale Wallet? Da kriegst du 10 unterschiedliche Antworten. Olli, was ist für dich eine digitale Wallet?
Aber du hast es schon wunderbar eigentlich zusammengefasst. Ich erkläre das auch nie anders als genau exakt mit diesem Bild. Ich kann das Lederportemonnaie zu Hause lassen. Und Staatssekretär Jatzombek, der ja letzte Woche bei uns auf dem Digitalgipfel eine entsprechende Keynote gehalten hat, hat exakt mit dem Bild gearbeitet. Wenn wir fertig haben, wenn wir praktisch die digitale Wallet vollumfänglich entwickelt haben und zur Verfügung gestellt haben, dann können die Menschen, und er hat halt sein Handy da, glaube ich, auch in den Raum gezeigt, können die Menschen ihre Handyhülle zu Hause lassen, weil die ist hauptsächlich dafür benutzt, um entsprechende Plastikkarten, Bargeld, sonstige Bescheinigungen noch hinten ans Handy zu kleppen. Also Ziel ist, du kannst dein Handy endlich ohne Handyhülle nutzen, dann hast du die digitale Wallet vollumfänglich umgestellt und so kann man sich das Bild eigentlich ganz gut erklären, ergänzt ja auch das, was du gesagt hast.
Jetzt haben wir eben schon gesagt, naja, es gibt da draußen so einen Wallet-Markt, hässliches Begriff oder hässliche Beschreibung. War of Wallets, in diesen Zeiten von Kriegen zu sprechen, immer sicherlich ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz kann man, glaube ich, schon sagen, dass da einiges los ist. Und das ist eine interessante Diskussion, weil über Wallets sprechen wir ja nicht seit gestern. Und ich glaube, Olli, du warst ja auch Kind der ersten Stunde, der die Apple Wallet genutzt hat. Und ich muss jetzt selber nochmal nachgucken, aber ich glaube, es war irgendwie 2017, als Apple die Wallet gelauncht hat, zumindest in den USA, und hat dann nochmal ein bisschen gedauert, bis es dann nach Deutschland kam oder nach Europa kam. Nichtsdestotrotz, es gibt ja bereits digitale Wallets. Und wenn wir ein bisschen ehrlich sind, dann ist dieser Markt ja, ich will gar nicht sagen zu 100%, aber schon ganz okay besetzt durch beispielsweise Apple und Google. Wir sind ja in der Apple Wallet mit der Sparkassenkarte aktiv, andere Banken generell bei allen Playern aktiv. Wie guckst du denn drauf, wenn du so über den Wallet-Markt stolperst?
Ja, also ich würde das genauso erklären. Sorry, ich muss dir schon wieder recht geben, das ist eher ungewöhnlich für unsere Beziehung. Aber nein, aber es ist so. Also was ist in meinem physischen Portemonnaie vor der Digitalisierung im Grunde am wichtigsten gewesen? Das war Geld und Bezahlen. Ich hatte Bargeld drin und ich hatte halt Plastikkarten. So, das ist irgendwie so der Hauptintent meines Leder. Ich weiß gar nicht, ob ich Lederportemonnaie hatte, aber auf jeden Fall habe ich ein Portemonnaie. So, und das ist schon seit vielen Jahren erfolgreich gelöst. Ja, ich kann mit der Google Wallet, ich kann mit der Apple Wallet, ich kann kontaktlos, ich zahlen, wunderbar. Aber es gibt halt diese anderen Use Cases, die halt nicht mit Bezahlen zu tun haben. Ja, die halt nicht direkt mit Bargeld zu tun haben, die halt noch nicht digital abgelöst ist. Das heißt, ich würde sagen, die digitale Wallet ist irgendwie zu 60% fertig, zu 70% fertig, aber es fehlen noch diese 30-40%. Und die sind auch durchaus wichtig, weil ich muss dann plötzlich doch immer wieder meine Plastikkarte mitnehmen. Ja, also meine Bahncard, wo die jetzt gerade digitalisiert worden ist. Aber zum Beispiel meine Jahresabokarte, wenn ich zum Beispiel mit der Straßenbahn in Berlin fahren will oder meine Vouchers oder mein Personalausweis, mein Führerschein. Also das sind alles so Sachen, da muss ich jedes Mal vorm Rausgehen denken, reicht jetzt mein Handy mit dem Bezahlen oder brauche ich heute irgendeiner dieser anderen 20 Plastikkarten, die ich sonst noch Portemonnaie habe? Und das ist der Unterschied. Ja, Wallets haben wir, die sind sehr erfolgreich. Auch die Technologie dahinter und auch die Usability ist super erfolgreich, tief integriert in die Betriebssysteme von Android und iOS. Da ist überhaupt nichts zu mäkeln. Also da gibt es kein Kundenproblem. Wo wir darüber sprechen, ist wirklich diese anderen 30-40%. Und dann, wir kommen ja vielleicht im Zuge des Gesprächs auch noch dazu, die kombinierte Nutzung von Geld, digitalem Geld und den anderen Dingen, wie wir sie halt im alltäglichen Leben auch durchaus öfter erleben. Wir haben jetzt schon so oft über dieses Bild Autovermietung, Flughafenticket etc. geredet, Bahnticket. Aber das ist so für mich das, was ich dazu äußern würde, sagen würde.
Aber dann lass uns doch das auch nochmal als zum Anlass nehmen, um nochmal drauf zu gucken. Du hast gerade eben gesagt, so 70% fertig. Also wir haben auf der einen Seite, ich habe auch gerade parallel geschaut, das war nicht 2017, sondern 2014, als Apple die Apple Wallet vorgestellt hat und dann kam danach ja relativ schnell auch die Google Wallet, insbesondere mit dem Thema Payment. Aber du sagst gerade 70% fertig und damit gebe ich dir recht. Also wenn man sich so anschaut, was so eine Apple oder auch Google Wallet kann, dann ist da noch Luft nach oben. Zugegebenermaßen muss man natürlich auch sagen, das ist ein weltweites Produkt und Apple hat in USA beispielsweise oder auch Google andere Dienste noch zusätzlich, die wir in Europa nicht haben. Also Stichwort digitale Identitäten, Reisepässe, wo sie ja in den USA recht aktiv inzwischen sind oder auch Gesundheitsdaten. In Europa ist es, wie gesagt, anders. Das ist aber der eine Teil. Also wir haben auf der einen Seite wir sagen ja immer gerne intern Big Techs, also im Grunde gibt es ja nicht so viele, die bereits Lösungen haben und im Markt sind, aber es gibt ja darüber hinaus noch andere Lösungen, die in den Markt gedrängt sind in den letzten Monaten. PayPal hat im Sommer eine eigene Wallet-Lösung vorgestellt. Dann Klarna, die eine eigene Wallet-Lösung vor wenigen Tagen vorgestellt haben, die ja auch in diesen Markt drängen. Dann gibt es auch Banken, die sagen, wir wollen das Thema auch für uns beackern. Die Genossen beispielsweise, die im nächsten Jahr starten wollen. Und du hast es eben als Stichwort gesagt, das ganze Thema rund um digitale Identitäten, Stichwort Eudi-Wallet. Kannst du mal so 2-3 Sätze für unsere Hörerinnen und Hörer zum Thema Eudi-Wallet sagen? Weil ich finde das immer ganz spannend, weil Eudi-Wallet ist ja eigentlich für den Moment noch gar keine fertige Lösung. Wo stehen wir denn da?
Ja, also ich hoffe, dass ich das wirklich in 5 Minuten durchbringe. Aber unsere Zuhörer, unsere Gäste, ja, die kennen das Thema Eudi-Wallet eigentlich. Im Grunde geht es da nicht nur oder eigentlich viel weniger um eine Wallet, um eine Schnittstelle direkt zum Kunden, sondern es geht um europaweites, europäisches Infrastrukturprojekt. Und was passiert auf dem Internet? Es gibt das Internet und wir beide haben ja schon oft uns dazu ausgetauscht. Das Internet ist eigentlich ein Internet ohne Vertrauen. In dem Sinne, man kennt sich nicht. Auf dem Internet ohne Vertrauen baut halt diese Eudi-Wallet-Infrastruktur, ein Netzwerk von Vertrauen auf. Ja, und Kern dieses Netzwerkes ist halt meine Identität. Und über diese Infrastruktur, die auch regulatorisch durch ein Gesetz begleitet wird, bin ich halt plötzlich in der Lage, mich in diesem Vertrauensnetzwerk entsprechend zu bewegen, sodass also die teilnehmenden Parteien sich jeweils kennen, wenn sie sich denn kennen wollen und dann auch entsprechend auch nur Daten teilen und austauschen, diese teilen möchten. Aber dadurch wird halt aus diesem Internet ohne Vertrauen ein Internet mit Vertrauen, so die Hypothese und auch die Philosophie dahinter. Und die Schnittstelle da rein in dieses große Ökosystem ist halt die Wallet, eine Wallet. Wir nennen sie Eudi-Wallet. Das ist im Grunde vergleichbar wie mit ChatGPT, ChatGPT, das Chatfenster ist das Kundeninterface. Das ist das, was über der Wasseroberfläche ist. Dahinter liegt aber ein ganz, ganz riesengroßes KI-System, Large Language Modelle, Training und so weiter. Und so muss man sich das auch vorstellen. Aber wir haben ja alle gelernt. Ganz viel wurde über KI schon geschrieben, gearbeitet, 10, 20 Jahre lang, je nachdem, wo man angefangen hat. Aber erst als diese Kundenschnittstelle geschaffen wurde, hat das plötzlich diesen Retail-Erfolg gehabt. Und so denkt halt auch die Europäische Kommission. Und die erhofft sich damit, halt mit dieser Infrastruktur, mit dieser Schnittstelle, mit diesem Vorhaben einen digitalen Markt zu schaffen. So wie es halt den europäischen Markt in der physischen Welt erfolgreich seit 20, 25, je nachdem, wo man anfängt zu zählen, mit offenen Grenzen im Euro gibt, wollen sie halt das jetzt in die digitale Welt transportieren. Das hat einige Jahre gedauert. Also wir sitzen da in dem Thema ja schon irgendwann mal 5, 6, 7 Jahre. Das sind ganz alte Ideen, die aber jetzt nach und nach zünden. Das braucht ja immer häufiger länger, weil das Gesetz ist da, das Gesetz fängt an zu zählen. Wir wissen alle, ab Ende 26, Anfang 27 bekommt der Bürger diese Wallet. Also jetzt plötzlich gibt es dieses Momentum im Markt und deswegen fängt halt jeder an, auch diese Wallet entsprechend zumindest wahrzunehmen.
Ich bin ja so ein bisschen der Berufsskeptiker und Misanthrop. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich aus dem Siegerland komme. Hier ist ja immer schlechtes Wetter, es regnet. Ich will ehrlich sein, dieser Begriff Internet des Vertrauens ist für mich ein bisschen schwammig, weil es ist ja nicht so, dass wir seit gestern online unterwegs sind. Also sind wir mal ehrlich, wir beide haben schon mal bei Amazon was bestellt, wir haben auch schon mal bei Zalando Schuhe gekauft. Das ist ja für uns jetzt etwas, wo wir sagen, okay, das scheint irgendwie einigermaßen zu funktionieren. Wenn du über Internet des Vertrauens sprichst, hast du da ein konkreteres Beispiel, dass du sagst, okay, das ist ein Use Case, da wo es Sinn macht. Also ich hätte es spontan sogar, ne? Also Stichwort Altersverifikation, Stichwort emotionaler Content habe ich gelernt. Also alles, was mit Erotik zu tun hat, emotionaler Content, hört sich viel schöner an. Da macht das sicherlich Sinn, das verstehe ich auch. Aber dann wird bei mir die Luft schon dünn. Hast du da vielleicht noch ein, zwei Beispiele, um mich da ein bisschen abzuholen, zu überzeugen?
Ich gehe noch einen Schritt zurück, Mike, weil die Frage ist total super. Also ich behaupte jetzt Internet des Vertrauens. Du hast natürlich völlig recht. In unserer Silo-Welt gibt es das Vertrauen. Ich bin registrierter Sparkassenkunde und komme über das Online-Banking der Sparkasse. Da habe ich mich ja KYC'd, also habe mich registriert, habe mich legitimiert. Und wenn ich dann mit den Sparkassen digital spreche, dann habe ich ein lokales, ein proprietäres Vertrauensnetzwerk, was ich vorher geschaffen habe. Genauso mit Amazon. Ich bin bei Amazon registriert und habe dann praktisch mich identifiziert. Das funktioniert alles. Dort baust du halt lokale, regionale, proprietäre Vertrauensnetzwerke auf dem Internet. Das gibt es seit praktisch Beginn des Internets. Wenn ich Vertrauensnetzwerk sage, ist, wir können auf Basis der Internettechnologien entsprechend miteinander Vertrauen austauschen, ohne dass wir uns registrieren, ohne dass wir uns kennen und so weiter und so fort. Das heißt wirklich, ich kenne jemanden, ich kenne eine Firma nicht, ich bin dort nicht registriert, ich kenne einen Menschen beim Autoverkauf nicht und so weiter. Und trotzdem können wir uns ohne Registrierung, ohne dass wir zu viel Daten austauschen, datensparsam Vertrauen aufbauen. Und das ist halt dieses europaweite standardisierte Vertrauensnetzwerk, das ist halt, das steht neben diesen proprietären lokalen Vertrauensnetzwerken, wo ich dann halt entsprechend mich registrieren muss. Und wie halt der digitale Euro, der funktioniert dann, oder nein, nicht der digitale Euro, der Euro hat dann plötzlich überall funktioniert, übergreifend. Vorher gab es lokale Währung, regionale Währung und so weiter, nationale Währung. Das ist so ein bisschen der Versuch. Ja, und Beispiele sicherlich gibt es. Ich kann mein Alter, du hast eben gesagt, wir arbeiten ja gerade an der Altersverifikation. Wir versuchen dort eine gewisse Rolle zu spielen, auch mit Google zusammen und der Europäischen Kommission. Ich kann gegenüber einer ZDF-Mediathek mein Alter ausweisen, ohne mich dort zu registrieren. Heute ist das so, wenn ich Video gucken möchte in dieser Mediathek, dann muss ich mich da registrieren. Dann muss das ZDF mich kennen und ich muss mich da nachweisen, Ausweis hinterlegen. Demnächst wird das so sein. Das ist dieses proprietäre Vertrauensnetzwerk. Demnächst werde ich dort einen QR-Code scannen, dann kriegt das ZDF maximal die Information. Der Typ, der den QR-Code gescannt hat, ist 18, ist fertig. Da gibt es keine Registrierungsbeziehung und trotzdem gibt es Vertrauen. So, und das kann man weiterdenken. Ich kann mich irgendwo in einem Shop kaufen, ja, der kriegt meine Adressdaten und der kriegt meine Bezahldaten, ohne dass ich mich registrieren muss, weil ich nämlich in so einem One-Stop-Shop und dann auch auf Wiedersehen das Vertrauen über dieses, und das ist ja wichtig, über das regulatorisch und gesetzlich gestützte Vertrauensnetzwerk plus der standardisierten Architektur ausweisen, aufbauen kann. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das richtige Verb war. Der sagt zwar so lang.
Ich könnte aber jetzt
ketzerisch sagen. Der Rheinländer an sich, der beendet immer Sätze, ohne dass er weiß, wie der Anfang war des Satzes. Deswegen müssen wir nachher mal, wenn wir es hören, gucken, ob das wirklich überhaupt noch grammatikalisch zusammenpasst. Ja, das
egal, mach's authentisch. Aber ich könnte jetzt natürlich ketzerisch sagen, dass die unter 18-Jährigen, da wird es gar niemanden geben, der in die ZDF-Mediathek will, ja, die, weil ich ganz andere Streaming-Dienste benutze. Aber ich hätte noch ein anderes Beispiel, anekdotische Evidenz sozusagen. Ich wurde nämlich letzte Woche gescammt, auch ich, ja, muss ich vorstellen, ich komme aus dem Zahlungsverkehr, ja, und war dämlich genug, bei Kleinanzeigen etwas zu kaufen. Und ich war noch dämlicher, dieser Person das Geld über PayPal zu schicken, weil er hatte kein Vero, und war noch dämlicher, das Ganze über das Freunde, senden Freunde zu verschicken. Und ab dem Moment hörte die Kommunikation auf und ich wurde um nur in Anführungsstrichen 120 Euro ärmer oder wurde um 120 Euro erleichtert. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass es sowas gibt wie eine digitale Identität, dass ich den Burschen, ich nehme mal an, es war ein Mann, irgendwie ja noch im Nachgang bekomme. Aber die Frage, die ich mir stelle, wenn wir über Vertrauen sprechen, ist das ein Thema, was die Menschen überhaupt wollen? Also ich will das jetzt, das kann ich dir sagen. Ja, ich bin Opfer, aber auf der anderen Seite, nicht wenige Menschen draußen wollen ja anonym unterwegs sein. Nicht wenige Menschen wollen vielleicht gar nicht, dass ihre digitale Identität oder ihre Identität in irgendeiner Art und Weise digitalisiert wird. Also funktioniert dieses ganze Thema Vertrauen nicht nur dann, jetzt komme ich zu der Frage, lange Einleitung, wenn alle bei der Party mitmachen?
Also was ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht direkt auf diese Frage beantworten, aber was ich halt wichtig finde, und das muss man hier nochmal unterstreichen, sind zwei Prinzipien. Dieses Optionale. Ich kriege vom Staat eine digitale Identität angeboten. Das heißt, optional bietet der Staat, ich kann optional entscheiden, ob ich sie haben möchte oder nicht. Der Staat muss sie mir anbieten. Also wir haben gesagt, Weihnachten 26 wird es diese Wallet in Deutschland geben, plus Identität, plus Führerschein. Aber ich muss es nicht machen. Das heißt, ich habe da tatsächlich das Recht, nicht an diesem System teilzuhaben. Ich glaube nicht, dass das gut ist, auch nicht für alte Menschen, ältere, weil diese Inklusion funktioniert meines Erachtens, ist meine Erfahrung mit meinen Eltern, besser, wenn man in gewisser Weise weich zwingt, sie teilnehmen zu lassen. Aber es gibt diese Option und das ist gut. Also jemand, der wirklich sagt, ich habe jetzt keine Lust, an dem System teilzunehmen, der wird halt nicht so viel machen können wie andere wahrscheinlich. Ja, der wird nach und nach mehr und mehr ausgeschlossen, aber zumindest gibt es dieses Grundprinzip. Und das Zweite ist, was wirklich ganz, ganz wichtig ist, beim Teilen der Daten habe ich halt auch die Entscheidung, was ich teilen möchte. Ich kann ganz einfach anfangen, indem ich halt mit Selective Disclosure oder Zero Knowledge Proof, Klammer auf, ihr müsst diese Begriffe jetzt bitte nachgoogeln, Klammer zu, entscheiden kann, was ich tatsächlich teile. Ist nicht so wie heute in der Autovermietung. Das ist mein Case, wo ich jedes Mal anfange mit der Autovermieterung oder Vermieter dazu diskutieren. Nimm einen Führerschein, kopiert den, dann liegt der Zettel da auf dem Desk. Danach nimmt er meinen Personalausweis, kopiert den, liegt er auf dem Desk. Und dann liegt er wahrscheinlich in irgendeiner Wald- und Wiesen-Autovermietung, liegen da meine Kopien meiner Identitätsdaten. Nee, wenn ich in eine Autovermietung gehe, wird es demnächst so sein, dann kriegt er einfach ein Signal, der Typ da, der alte weiße Mann vor dir, der hat einen Führerschein. Mir nicht. Ja, und dann gibt es einfach, ja, er hat einen Führerschein. Ja, und er ist über 21. Und das System soll digital so funktionieren. Aber sicherlich, was du ansprichst, ist eine absolut wichtige und richtige Diskussion. Weil genauso wie der andere habe ich kein Interesse daran, dass wir über ein solches System so bequem und so usable es wird, die Möglichkeit einer neuen Überwachung schaffen. Also das wäre jetzt nicht, das ist jetzt sehr politisch und meine persönliche Meinung, aber da bin ich nicht dran interessiert. Und da kommt halt das zum Tragen, das muss ich nochmal kurz ergänzen, dass das alles auf meinem Smartphone mehr oder weniger gespeichert ist. Es gibt keine zentrale Stelle in dem Sinne, wo jetzt meine Daten gespeichert sind, sondern es ist auf dem Smartphone und da ist es. Und von einem Smartphone aus, das nennt man dieses SSI-Prinzip, bitte auch googeln, kann ich dann entscheiden, wer es bekommt. Natürlich gibt es ein paar Nuancen, ein paar Details, eine Recovery, es gibt so gewisse Cloud-Ansätze, um das Ding auch wieder herzustellen. Aber das Grundprinzip ist, nur das Smartphone hat deine echte Identität. Ja, und ich hoffe, das ist jetzt mal ausreichend lang genug, um deine Frage zu beantworten.
Ja, meine Frage, also vor allen Dingen geht es ja darum, so ein bisschen mal die jeweiligen Standpunkte, Vor- und Nachteile zu beleuchten. Wenn wir jetzt uns bewegen würden in einer Wünsch-dir-was-Welt. Also erst einmal vorweg, ich halte das für hochgradig wichtig, dass wir unsere Identitäten digitalisieren. Ich halte das ehrlicherweise für, auch da sind wir recht late to the party. Obwohl wir ja den digitalen Personalausweis seit, das weißt du besser, 15 Jahren, 10 Jahren, ich weiß es nicht, also schon relativ lange ja tatsächlich haben. Also der Personalausweis gibt's ja schon in der digitalisierten Form. Und ich glaube, dass es super, super wichtig ist, insbesondere, weil es eben auch Use Cases gibt, die erst einmal vielleicht nicht so oft vorkommen. Du hast eben das Stichwort gesagt, KYC-Prozesse. Darüber hinaus gibt es noch weitere, ne? Der Handyvertrag, wo man den Personalausweis braucht, zumindest in einer abgespeckten Form. Also es gibt diese Use Cases und ich glaube, wir sind wirklich spät dran und ich finde es super, super gut, dass da jetzt was passiert. Trotzdem frage ich mich, was muss passieren? Du hast eben 2026, also nächstes Jahr unter Meinersbaum, liegt die Wallet der Bundesregierung. Was muss denn passieren, Olli? Jetzt machen wir mal, wünsch dir was, damit das zu einem Erfolg wird. Und ich würde definieren Erfolg, dass ein Gros der Menschen eine solche Lösung nutzen. Kleines Beispiel, Twint als Wallet wird von ungefähr 3/4 der Schweizer. Jetzt kann man sagen, Schweiz ist jetzt nicht so riesengroß, ein paar weniger, aber trotzdem 3/4 der Schweizer nutzt Twint. Und in Schweden, Swish, sind es glaube ich sogar 80% oder 90% der Schweden, die Swish Wallet regelmäßig nutzen. So, zu meiner Frage. Wir machen jetzt mal hier, wünsch dir was, kurz vor Weihnachten. Was muss deiner Meinung nach passieren, damit wir mit so einer Lösung in Deutschland in eine Nutzung kommen?
Ja, also während du gesprochen hast, habe ich mir hier, ne, sehr analog auf dem Zettel ein bisschen was mit einem grünen Kuli, Mike hat übrigens auch heute einen grünen Hintergrund, deswegen habe ich einen grünen Kuli genommen, aufgeschrieben, was passieren muss. Wahrscheinlich ist das keine vollständige Liste und ein sehr spontaner Reflex, aber es muss definitiv mehr sein als heute. Also jetzt zu sagen, ich bringe was raus und das Zeug ist jetzt einfach souverän, weil es aus Europa kommt, das interessiert keinen Kunden. Das ist schön auf den Bühnen zu erzählen und wir fühlen uns alle ganz gut damit, aber am Ende des Tages selbst ich, ja, gucke ich dann irgendwo nochmal da drauf auf irgendeine App und da steht dann irgendwie souverän by nature und dann mache ich das eher. Nee, ich brauche ein Angebot, was es heute noch nicht gibt. Es muss was Neues da sein. Ja? Das Zweite ist, es muss bequem und einfach sein. Also was wir alle nicht haben wollen, also zumindest die alten Menschen wie ich, ey, so ein OS halbe nochmal. Ja, also irgendwie, wo jemand sagt, ja, das musst du jetzt nutzen, weil deine Firma sagt, das musst du nutzen. Ey, der Kunde entscheidet mit den Füßen. Er entscheidet, der nimmt den Trampelpfad, die Abkürzung. Das heißt, Usability is king. Also A, es muss ein neues Angebot geben, neue Produkte. Und das zweite, die neuen Produkte müssen mit einer Usability angeboten werden, die mindestens gleich gut, wenn nicht besser sind. Ne? Klammer auf, Google, Apple, das ist schon eine Herausforderung. Und das dritte ist ganz, ganz wesentlich. Jetzt einfach nur staatlich verordnet, das spielt mit 1 und 2 zusammen, funktioniert nicht. Sondern ich glaube daran, dass das Privatwirtschaft und Staat zusammenarbeiten müssen. Wir müssen ein Ökosystem schaffen. Wir müssen wirklich etwas schaffen, wo ganz viele Menschen Spaß haben mitzumachen. Wenn wir jetzt einfach nur sagen, hey, da ist eine Wallet, das ist eine Staatswallet, musst du machen oder noch nicht mal musst du machen. Jetzt so wie bei der EID war es ja, hier ist die App, wie heißt die, Ausweis-App, hier ist die EID. Ist noch nicht mal gesagt worden, musst du machen. Also da gab es weder ein Angebot, noch hat jemand gesagt, musst du machen, noch gab es ein Ökosystem. Also 3 Punkte, alles klar, wir wissen 15 Jahre, die Lösung ist gut und trotzdem wegen dieser 3 Punkte hat das nie gefunkt. So, und dieses Ökosystem muss allen Spaß machen. Das heißt, dieses Thema Privatwirtschaft trifft mit Geld und Innovationskraft auf Staat, das muss stattfinden. Sonst, glaube ich, kriegst du nicht dieses Angebot und auch nicht die Usability. Und deswegen sind wir auch ja schon eine Weile als Sparkasse dabei, um zu gucken, wenn da wirklich die Privatwirtschaft, und wir sind ja auch Privatwirtschaft, wir sind auch aus dem Schleswig, aber auch Privatwirtschaft, dass wir dann dazu beitragen können mit unserer großen Reichweite, vor allem mit unserem Vertrauen und vor allem mit unserer digitalen Erfahrung. Also das ist so 3. Und wahrscheinlich ist die Liste nicht vollständig, aber zumindest erstmal 3 Punkte.
Und die ich alle unterschreibe. Also ich bin 100% bei dir, das Thema UX, also und UX ist ja für mich jetzt nicht bunte Bildchen, sondern die Art und Weise, wie liegt diese Lösung in der Hand, ne? Also User Experience ist in der Tat ein wichtiger Schlüssel, vielleicht sogar der wichtigste Schlüssel oder anders, gleichwertig mit dem Leistungsangebot. Das ist sicherlich jetzt mit der Oily Wallet etwas besser, weil Behörden sind verpflichtet, Finanzinstitute sind verpflichtet, diese zu akzeptieren und marktbeherrschende Unternehmen. Das heißt, wir werden mehr Use Cases sehen, ganz automatisch. Wenngleich ich auch glaube, dass es nicht ausreicht. Ich glaube, wir brauchen viel mehr auch privatwirtschaftliche Unternehmen, die sagen, weißt du was, du kannst jetzt hier beispielsweise ein Single Sign-On bei Zalando, bei Otto, auch immer mit deiner Oily Wallet machen, ja, weil da halt einfach viel mehr drin ist als nur die E-Mail-Adresse, sondern du hast ja einen ganzen Adresssatz drin und die Identität ist direkt verifiziert. Für den E-Commerce sicherlich nicht das Allerdümmste, mit einer verifizierten Adresse arbeiten zu können. Das zweite oder dritte wichtige Thema ist, wie können Nutzerinnen und Nutzer oder in dem Fall muss man ja sagen, die Bürgerinnen und Bürger überhaupt in den Genuss kommen, die Oldie Wallet zu nutzen. Es reicht ja nicht aus, dass sie sich die App laden, sondern die müssen ja auch irgendwie ihre Identität jetzt da reinbringen. Und wir hatten ja letzte Woche richtigerweise, hast du gesagt, Mia Zombeck bei uns als ersten Sprecher auf der Bühne. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, du hast sogar die Frage gestellt, was ist denn mit dem Rücksetzbrief? Ja, da war ja was. Also wie kommen denn die Menschen letztendlich in diese Oldie Wallet? Und das ist für mich wirklich ein ganz wichtiger Schlüssel. Weil momentan ist es so, ich glaube, Olli, korrigiere mich, 10% der Deutschen kennen ihre PIN von dem digitalen Personalausweis. Und das ist natürlich jetzt nicht das Gros der Deutschen. Das braucht es aber, wenn wir sagen, nächstes Jahr haben wir eine Oldie Wallet. Es muss einen einfachen Weg geben, dass Menschen, Bürgerinnen und Bürger eben in die Oldie Wallet kommen. Das ist für mich momentan der wichtigste Faktor. Ich habe da keine Lösung dafür. Also wer bin ich? Ich hoffe halt nur, dass eben an dieser Lösung gearbeitet wird. Ja, und wenn das passiert und die UX stimmt, dann glaube ich, sind schon mal zwei ganz wesentliche Faktoren gefunden, damit eine solche Lösung ja in der entsprechenden Nutzung kommt. Weil darauf kommt es am Ende an. Ja.
Ja, absolut. Ich meine, die Zahl ist eher die Nutzung. Ne? Also ich kann nur von der eher die Nutzung sagen. Also die ist inzwischen, liegt die bei uns, je nach Ballungsgebiet und die Raum, liegt die schon bei 20, 25 bis zu 50%. Also da wissen tatsächlich schon deutlich mehr Menschen ihre PIN als früher. Aber ich bin fest davon überzeugt und ich glaube, die PIN-Rücksetzdienstfrage hast doch du gestellt. Oder ich habe mich gar nicht getraut, die zu stellen, weil das ist ja sonst... Ja,
oder was, Frank? Ich habe sie nicht gestellt.
Also ich habe sie nicht gestellt, weil das so ein typischer Karlauer. Ne? Der Jazombek hat gesagt, wenn ich das richtig erinnere, es wird neue Wege zum Onboarding geben. Also spätestens dann muss man das mit PIN und EID gelöst haben, weil du hast natürlich recht, dieses Onboarding. Aber es ist tatsächlich so, ja, ich bin immer der Meinung, wenn du wirklich ein Problem löst für einen Kunden und der Kunde echt so einen Trampelpfad nehmen kann, dann kommt er automatisch damit. Ne? Und ich muss nochmal auf diese zwei Hauptaspekte dieser Wallet, die ich sehe, die halt auch der Privatwirtschaft sehr viel Spaß machen kann, erwähnen. Das ist einmal diese kombinierten Präsentationen. Das heißt, ich unterstütze die Faulheit des Kunden, indem halt, wir kennen ja dieses Video, das können wir auch nochmal verlinken in den Shownotes, wo ich halt in einer Transaktion mein Alter ausweise und bezahle. Ja, das heißt, der Kunde hat nicht so zwei Apps und muss zweimal rumfingern, sondern aus einer App heraus zahlt er mit Vero und weist sein Alter nach. Und das nennt man dieses kombinierte Präsentation. Das ist wirklich ein neues Feature. Wir hatten eben gesagt, Wallet ist 60% fertig, aber jetzt kommt Feature 65%. Und plötzlich kann ich Dinge tun, die ich vorher nicht tun konnte. Ich kombiniere die. Das ist unendlich. Das sind jetzt zwei Aspekte. Ich kann 4, 5, 6 in einer Transaktion kombiniert rüberschicken und der Kunde sagt einfach, ja, rüber und fertig, aus. Und das zweite ist, diese Wallet-Architektur ist bidirektional. Ja, das heißt, in diesem Video sieht man ja auch, ich schicke die beiden Teile rüber, also meine beiden Identifikationsmerkmale, mein Alter, wirklich nur, ja, ich bin über 18, ja, und ich bezahle mit Vero. Und bekomme das Receipt zurück in die Wallet. Das heißt, diese Vertrauensinfrastruktur funktioniert in beide Richtungen. Von meiner Wallet, von meiner Person zum Merchant. Und der Merchant schickt mir auf der gleichen Vertrauensarchitektur was zurück. Ey, du kennst diese ganzen Rewe Self-Checkout-Kassen. Ey, jedes Mal, haben ja eben über Berlin gesprochen, wie wir alle leiden, dass wir ständig mit dem Zug da rüberfahren müssen. Und meine erste Aktion morgens um 6 Uhr am Kölner Hauptbahnhof ist, ich gehe zu Rewe und kaufe da was vom Self-Checkout. Und jedes Mal denke ich mir ich weiß nicht, wie lange es diese Self-Checkout-Kasten schon gibt, aber vielleicht auch 5 Jahre, 4 Jahre, müsste man mir jemand anrufen. Jedes Mal denke ich mir, ey, what the fuck, warum laufen diese ganzen, ich mache hier QR-Code-Scan und alles, bezahle digital und dann druckt er da neben mir dieses Papier an dieser Kasse aus. Und wenn du dann irgendwas später kommst, wenn du um 6:30 erst zum Bahnhof kommst, dann ist diese Papierbon-Liste schon, ist schon auf dem Boden. Und das sind zwei Aspekte. Und wenn wir die jetzt mal nehmen, ne, dann... Und du nimmst die Privatwirtschaft und sagst, hey, wow, ich kann irgendwie den Kunden total das Leben bequem machen und ich schicke ihm auch noch was zurück oder du kaufst eine Versicherung, schickst die Versicherungspolice zurück in einem vertrauten Kontext, ohne dass der Kunde vorher sagen muss, ich möchte Mitglied in einem Club werden, dann wünsche ich mir, dass die Privatwirtschaft das versteht und mit ihrem Geld und mit ihrer Kreativität und mit ihrer Innovationskraft, die halt 100-mal, 1000-mal größer als die des Staates, weil der Staat ist halt irgendwie nur ein Ministerium oder nur eine Behörde oder nur eine Referat, um das zusammenzubringen. Das ist eine sehr wichtige Diskussion, weil wir sind so gerade an dieser, würde ich mal sagen, an dieser Gabelung, wo es halt verschiedene Kräfte gibt. Ne? Die einen sagen, hey, der Staat rennt jetzt erstmal alleine und macht's alleine und wie auch immer und kontrolliert und Sicherheit. Und dann gibt's die anderen, die sagen, kannst du machen, aber dann kriegst du halt nicht das, was wie ich eben gesagt habe. Ne? Angebot, UX, Produkte und so weiter und so fort. Das ist schon ganz wichtig. Aber das ist immer ganz wichtig, weil viele Leute, das System ist so komplex und so hochgradig, vielschichtig, dass wir immer wieder iterieren müssen, um was geht es eigentlich? Ja?
Also ich nehme zwei Sachen mit. Also du nimmst augenscheinlich nicht die Rewe Bonus-App, weil da ist der Kassenbon nämlich drin, ja, wollte ich nur mal so gesagt haben. Ja, also noch relativ analog unterwegs, lieber Olli. Aber siehst du nicht auch eine gewisse Gefahr? Sagen wir mal, die Olli Wallet ist jetzt nächstes Jahr da. Was ist denn, wenn jetzt wieder irgendwelche Big Techs oder irgendwelche Big Tech, nicht jetzt Google, Apple, sondern wir nehmen jetzt noch PayPal oder auch Klarna, die machen Folgendes, die sagen, weißt du was, lieber Kunde, mach bei uns mit, also ne, KYC-Prozess. Für den KYC-Prozess kannst du die Audi Wallet nutzen, dann ist der Kunde im Netzwerk der großen Payment-Provider und von da aus kann ja PayPal in Richtung Handel sagen, ne, ich habe hier nur verifizierte Adressen und arbeite direkt mit mir zusammen. Ich habe die bessere UX als die Audi Wallet. Also ist es nicht auch eine gewisse Gefahr, dass so eine Audi Wallet als Steigbügelhalter wieder für andere fungiert? Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Das ist halt dieses, da kannst du jetzt folgende Ansätze fahren. Du kannst ja sagen, irgendwie binäre Souveränität. Du verbietest allen anderen etwas, was dann nur ein exklusiver Kreis darf, kann, was weiß ich, geboren in Deutschland, geboren in Europa und so weiter und so fort. Es gibt Gesetze, ja, DMA und so weiter und so fort. Das ist mit Sicherheit eine Methode, ein Mittel. Ich glaube nur nicht, so sehr sich das Interessensvertreter auch häufig wünschen, dass das so einfach funktioniert. Apple, Google, PayPal, alle ausschließen, dürfen alle nicht mitmachen und nur die Sparkasse darf dann das. Das wäre Weihnachten für uns und Silvester an einem Tag.
Und Ostern.
Aber glaube ich daran? Nein, ich glaube daran, dass wir Vorteile haben, wirklich gute Vorteile. Und aus diesen Vorteilen sollten wir Selbstbewusstsein ableiten, dass wir Dinge tun können, A, mit den Big Techs zusammen, mit den anderen, das ist das eine, ja, mit diesem Selbstbewusstsein auf Augenhöhe mit denen zusammenzuarbeiten und dass wir Dinge auch gleichzeitig besser können. Weißt du, dieser Reflex, ich, der wirklich noch Grundig Telefunken kennt, der Siemens Telefone kennt, der Nokia kennt, der Unterhaltungselektronik in Deutschland kennt, wo nichts aus, ne? Also irgendwo herkam. Ich habe vielleicht irgendwie noch dieses Selbstbewusstsein oder diesen DNA-Effekt, dass, ey, warum denn immer direkt aufgehen? Also ich habe immer den Eindruck, wir gehen irgendwie so, wir sitzen in der Kabine, der Trainer stellt die Fußballmannschaft auf und sagt, ja Jungs, aber wisst ihr was, also eigentlich müssen wir nicht aufs Feld, wir haben schon verloren. Ey, ich bin so Ex-Fußballer, also Ex-Amateurfußballer, ex-schlechter Amateurfußballer. Aber wenn mir ein Trainer so eine Rede gehalten hätte, hätte ich gesagt, ey, warum bin ich denn jetzt hier in dem Verein? Und so bewegen wir uns häufig in Europa. Ey, da ist ja irgendwie, dann kommt ein Apple Google und sagt, ey, wir haben es schon verloren. Und er sagt, ja, und?
Ja, ich mag das Bild. Ja,
also, weißt du was, do you feel me? Und ja, nichtsdestotrotz. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir im Rahmen dieser Wallet-Strategie, zum Beispiel, ich war ja gerade in München, war bei Google in München, mit denen zusammenarbeiten können, sodass wir vielleicht diese Architektur, diese Ansätze gemeinschaftlich entwickeln, sodass wir was davon haben, Google sich öffnet, Android sich öffnet, wie unsere App Sparkasse da entsprechend aufrufen können, Google was davon hat. Also wir schließen nicht Google aus, sondern wir sagen einfach, ey Google, wenn du jetzt mit uns zusammenarbeitest, wenn du dich jetzt an die Regeln von ARF und eIDAS hältst und so weiter und so fort, ey, dann darfst du mitspielen, kannst gut, und dann öffnest du dein System, anstatt wie Apple doppelklicken, alles sind raus. Also die haben auch gelernt und ich glaube, mit unserer Machtmacht und mit unserer Kreativität plus mit der Rückendeckung europäischer und deutscher Politik kann man auch mit Google Spaß haben, ja, in Anführungszeichen. Und natürlich kann jetzt jeder sagen, ja, aber du bist hier rheinländisch, überoptimistisch, DNA-Fehler und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich gesagt, dieses Selbstbewusstsein sollten wir uns schon nehmen. Wir haben diese Reichweite, wir haben die Kraft, ey, wir haben seit 100 Jahren bauen wir Software, ey, warum nicht? Und trotzdem finde ich es gut, wenn Apple Pay von der Girocard unterstützt wird oder umgekehrt und so weiter. Wenn Apple sich demnächst öffnet, ja, wenn es vielleicht nicht nur den Doppelklick gibt, sondern halt, wenn er aufgrund von offenen Standards bei Apple demnächst auch unsere App Sparkasse aufgeht, wenn irgendwas bezahlt werden muss. Also da müssen wir doch hinarbeiten und nicht sagen, hey, wir bauen jetzt, irgendeiner muss mal bei Grundig anrufen, bau doch nochmal ein neues Handy, ja.
Ich mag das Beispiel mit dem Fußball. Die spannende Frage, die ich mir halt bei der Diskussion immer stelle, ist, das eine ist Bundesliga und das andere ist Regionalliga. Und wenn du natürlich den Anspruch hast, also aus einer Regionalliga heraus in der Bundesliga mitzuspielen, dann kann natürlich der Gedanke kommen, boah, macht das überhaupt Sinn, das Spiel ist verloren. Wenn du aber sagst, naja, ich bin fein damit, dass ich Regionalliga spiele, weil ich mich hier wohlfühle, weil hier meine Kundinnen und Kunden aktiv sind, dann ist das auch total gut. Ja, und ich glaube, das ist so ein Gedanke, den ich immer habe. Und wenn wir über, ich komme nochmal, weil es eben dieser Begriff ist, War of Wallets sprechen oder den Wallet-Markt in sich sprechen. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, welche in welcher Liga wollen wir denn spielen? Also wir als Synonym für die gesamte Bankbranche, also es gibt ja nicht nur wir, die sich den Markt genau anschauen. Also welche Liga wollen wir spielen? Und wenn man fein damit ist, dass er sagt, okay, das hier ist unser Spielbereich und lass die anderen ihren Spielbereich machen, dann ist das ja total fein. Wenn man natürlich sagt, okay, das ist aber die Liga, bleiben wir bei dem Bild, in der wir mitspielen wollen, dann muss man sich natürlich auch ehrlicherweise in die Augen schauen und überlegen, okay, wenn Apple und Google und PayPal wegen mir und Klarna das Level ist, was wir erreichen wollen oder was andere erreichen wollen oder was man erreichen will, dann muss man natürlich eben auch genauso liefern. Ja, und dann reicht es natürlich, da haben wir ja drüber gesprochen, eben nicht aus, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt da ein Feature, während aber eine Apple Wallet und eine Google Wallet eben noch Boarding Passes oder den Autoschlüssel hat oder noch ganz viele andere Sachen. Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Und damit einhergehend, vielleicht hast du da auch eine Antwort oder eine Meinung zu, und damit einhergehend auch, ist es ein The Winner Takes It All oder sind wir mittlerweile so unterwegs, dass wir sagen, naja, es gibt halt unterschiedliche Anwendungsfälle und dafür gibt es halt unterschiedliche Lösungen. Ein Beispiel sind für mich tatsächlich Händler-Apps. Ich bin so ein Sparbrötchen, ja, und muss anders wie du offensichtlich Punkte sammeln, damit ich billiger bei Rewe einkaufen kann. Also ich habe die Rewe-App, ich habe die Lidl-App, ich habe die Rossmann-App und die DM-App. Ich habe sie also sozusagen alle und ich hake da auch jeden Coupon an. Ja. Und wenn ich bei Netto bin, dann nutze ich die halt, wobei ich bin nicht so oft bei Netto, aber wenn ich in der DM bin, dann nutze ich die DM-App und so weiter. Und die gleiche Frage stelle ich mir auch. Also wenn ich jetzt irgendwie ganz normal draußen unterwegs bin, dann ist es vielleicht die Apple Wallet und wenn ich dann eben einen dedizierten Anwendungsfall hat, wo die Audi Wallet besser passt, dann nehme ich die halt. Also ist es so ein Winner Takes It All oder kann man sich auch mit dem Gedanken anfreunden, dass es einfach dedizierte Lösungen gibt?
Ja, das war ja eine sehr lange Frage. Zwei Fragen. Ich
lasse dich jetzt reden und gehe rum in den Kaffee.
Nein. Du bleibst jetzt, du musst mir jetzt zuhören, weil ich muss jetzt erstmal was klarstellen. Ich bin Rewes bester Kunde. Also, du kannst gerne mal. Du kannst ruf mal an. Du hast ja gutes Netzwerk dahin. Ohne mich wäre dieser Rewe-Lieferdienst nie wirklich ein Erfolg gewesen. Weil deswegen wundere ich mich gerade. Ich bestelle da echt jede Woche und gehe zu jedem Rewe an. Deswegen wundere ich mich gerade, dass es einen Weg gibt, diesen Papierbon zu vermeiden, weil ich habe 6-stellig Payback-Punkte deswegen, weil ich bei Rewe dauernd einkaufe. Die sind jetzt nicht
aber
mehr
dann
dabei.
Aber ist an dir vorbeigegangen, dass Rewe seit Anfang des Jahres kein Payback mehr macht. Just saying.
Nein, ich könnte jetzt zu Edeka gehen, aber ich habe wirklich eine Liebesbeziehung zu Rewe. Deswegen ist der Schritt noch nicht. Also Payback reicht nicht aus, dass ich von Rewe. Ich will jetzt hier keine Werbung machen. Ich mag beide. Wir haben auch im Dorf einen Edeka. Aber deswegen, das wollte ich nochmal klarstellen. Und wie war die Frage nochmal genau? Sportart. Also, du hast von Ligen gesprochen. Das ist so diese horizontale Sicht. Ich sage vertikal, wir müssen uns unsere Sportart aussuchen. Ich glaube zum Beispiel, wenn wir jetzt im Fußball spielen und wir wissen genau, wir sind so ein kleines Land wie Finnland und wir haben irgendwie nur 100.000 Fußballer, während Brasilien 10 Millionen hat, dann weiß ich einfach, das ist ein Number-Game, ja, da spiele ich nicht mit. Wenn ich aber weiß, ich habe in der Schweiz irgendwie ganz tolle Berge und die Kinder werden geboren mit Skiern, dann weiß ich doch, und das ist nicht in Afrika der Fall und auch vielleicht nicht in Amerika und auch nicht Deutschland, dann mache ich doch bei Ski mit. Ich muss gucken vorher, in der Vertikalen, in welcher Sportart ich mitmache. Und da gibt es nämlich meines Erachtens, gibt es für uns Möglichkeiten. Wir können einen gewissen Sportart mitmachen. Du hast eben, dann ist die Sportart Händler-Apps. Und so ein Händler-App-Prinzip gibt es auch für uns in der App Sparkasse. Wenn wir zum Beispiel, und das diskutieren wir ja schon eine Weile, die App Sparkasse mit einer Wallet-Funktion, einer Audi-Wallet-Funktion kombinieren. Und das heißt dort, ich habe eben davon gesprochen, ein neues Angebot schaffen. Eine bessere Usability, weil ich aus zwei Apps plötzlich eine mache. Na, der Kunde kann einfach aus der App Sparkasse heraus Dinge tun, weil da der Führerschein, weil da Vouchers drin sind, Receipts drin sind. Dann glaube ich schon, dann können wir unsere Sportart finden, die kein Number Game ist. Ja, ich bin zum Beispiel, du bist ein KI-Experte. Ja, ich sage immer, ich habe so eine ganz dedizierte, ich bin echt KI-Nutzer, das Hälfte meiner Intelligenz basiert inzwischen auf KI. Ich würde auch bei KI, würde ich mir selbst nischen, also ich würde eine Sportart aussuchen. Ne? Also das ist echt auch ein Number Game. Ja, und da würde ich sagen, LMMs, ey, und wie auch immer, und CPUs und große Rechenzentren, ey, das ist ein Gesetz der großen Zahlen. Ich weiß gar nicht, ob wir da mitmachen können. Aber es gibt im KI-Bereich auch wiederum ganz tolle Dinge, ja, Agentic Commerce, Agentic Payment, wo ich einfach sage, ich verbinde gewisse Dinge wieder, ne, unsere Sportart, ich nehme unsere Sportart, wo die dir vielleicht nicht mit großen Zahlen oder uns mit großen Zahlen besiegen kannst, weil die haben wir nicht, Und dann kann es da durchaus auch nochmal Aspekte geben. Also jetzt mit diesem Sportnarrativ zu arbeiten, ist vielleicht auch genau hier dieser Ansatz. Ist natürlich eine Kunst zu sagen und auch eine Fähigkeit zu sagen, hey, da gehen wir rein. Weil am Ende des Tages wird es mehrere Wallets geben, glaube ich schon. Ja. Es wird nicht 100 geben. Der Kunde wird jetzt nicht sagen, ich habe jetzt hier die ersten zwei Seiten von meinem Android-Phone, iOS-App nur Wallets. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass je nach Sportart es vielleicht 3, 4 geben wird, wo ich halt diese Bequemlichkeit, das Angebot habe, die ich in der anderen Wallet halt nicht habe. Das ist natürlich jetzt eine harte Hypothese, ne? Die kann ich jetzt hier auch an dieser Stelle nicht beweisen, aber komme zurück zur Kabine im Fußballraum. Ich möchte keinen Trainer haben, der sagt, hör mal zu, du spielst zu meiner Mannschaft und hey, lass mal Trikot ausziehen, wir gehen jetzt irgendwie Minigolf spielen.
Ja, wie sehe ich das? Also im Grunde glaube ich ähnlich. Also du hast eben was gesagt, was ich ganz passend finde, ja. Also das eine ist Fußball, vielleicht muss man sich einfach ein anderes Spielfeld suchen. Lustigerweise hat auch die Schweiz eine U-Boote, also es muss nicht unbedingt immer Skier sein. Aber ich mag das Bild zu sagen, okay, lass die Fußball spielen und wir gucken uns, und Nische hört sich immer so klein an, das finde ich auch mal, es gibt ganz große Nischen, wir gucken uns halt Verticals oder Bereiche an, wo es eben mehr Sinn macht, da aktiv zu sein und da mitzuspielen. Und du hast ja eben das Beispiel mit der Altersverifikation, wo wir ja mit Google zusammenarbeiten, gebracht. Das ist für mich ein ehrlicherweise wunderbares Beispiel, wie eine Kooperation sein kann. Und ehrlicherweise, auch das hast du gesagt, dem stimme ich zu 100% zu. Das eine tun bedeutet nicht das andere lassen. Also ich glaube, so ein Protektionismus zu sagen, okay, man kann irgendetwas verhindern oder verbieten. Ich glaube, da haben die gesamten Banken auf der ganzen Welt lernen müssen, das funktioniert nur so mittelgut. Also es ist etwas, was vielleicht mal eine Zeit lang ganz gut oder was eine Zeit lang vielleicht funktioniert hat, aber im Jahr 2025 glaube ich da nicht mehr so richtig dran. Zudem ist auch immer wieder neue Protagonisten kommen, die, und das hast du auch gesagt, das habe ich dir schon dreimal zugestimmt, die mit ganz anderen Portemonnaies um die Ecke kommen. Ich meine, wenn wir uns die Summen ansehen, die große Player mittlerweile in bestimmte Themen rein investieren, also das, was das Geld, was im AI-Bereich investiert wird, das sind Tickets, also die können wir gar nicht so spielen. Muss man aber auch vielleicht gar nicht. Also von der Seite glaube ich in der Tat inzwischen daran, dass dieses Winner takes it all etwas ist, was man gar nicht machen muss. Ich glaube, man kann mit einer soliden Lösung auf dem Markt sich ein Stück von diesem Kuchen holen. Wie groß dieses Stück Kuchen ist, I don't know. Da kann man trefflich drüber streiten. Ich glaube an europäische Souveränität. Ich glaube an eine europäische Lösung. Ich meine, wir sind mit Vero sehr aktiv und wir sind ein sehr wichtiger Sponsor seitens der Sparkassenfinanzgruppe für EP und Vero. Und ich glaube, das ist ein Weg, der einfach auch, weil es europäisch ist, der sehr erfolgreich sein kann. Und jetzt kann man natürlich immer draußen, gibt es in der Bubble ganz viele, die unten, ja, aber PayPal hat so. Ja, PayPal gibt es aber auch schon irgendwie eine Woche länger als Vero und EP. Deswegen finde ich den Vergleich immer ein bisschen nicht nur hinkend, sondern auch schwierig. Aber ich glaube, dass es zwei Dinge sind, zu meinem persönlichen Fazit. Das ist, auf der einen Seite muss man offen sein. Das hat sicherlich Grenzen, aber sich generell zu öffnen und zu kooperieren. Und auf der anderen Seite natürlich auch parallel eigene Lösungen vorantreiben. Das ist für mich überhaupt kein Widerspruch und das funktioniert. Und am Ende, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, entscheidet der Kunde und die Kundin. Und die entscheiden danach, welche Lösung, und du hast eben das auch gesagt, das Thema UX, das Thema Usability, welche Lösung am besten in der Hand liegt. Ja, und der Markt wird es richten. Und den Markt kann man mitgestalten zu einem gewissen Maße. Man kann niemanden verbieten, gute Lösungen auf den Markt zu werfen. Das hat immer wieder auch in der Vergangenheit gezeigt, dass das funktioniert. Aber den Anspruch zu sagen, okay, wir machen jetzt irgendwie Apple und Google Konkurrenz im Sinne von, wir nehmen den alle Kundinnen und Kunden weg, das glaube ich, ist kein guter Weg. Machen wir ja auch nicht, ehrlicherweise.
Aber ja, also, und es gehen auch immer wieder neue, weißt du, es gibt immer, du weißt das ja auch genauso wie ich, es gibt immer so Zeitfenster für Innovationen und zweite und dritte Chancen. Ne? Und jetzt treffen Dinge zusammen, wie zum Beispiel dieses europäische Vertrauensnetzwerk, die Audi-Wallet. Das ist so ein Aspekt, der passiert. Der zweite Aspekt ist KI, Agentic E-Commerce, Agentic Payment. Der dritte Aspekt ist das Interface der Zukunft, ja, also kombiniert aus KI. Und ich spreche halt mehr mit meinem Handy inzwischen, oder zumindest die jungen Leute tun es, als dass ich da tippe. Das sind so verschiedene Mega-Einflüsse, wo ich dann einfach nochmal sagen kann, ey, das ist wie bei Monopoly. Lass uns einfach nochmal neu starten. Ne? Erstes Spiel ist vorbei, zweites Spiel startet jetzt nochmal. Wir alle wissen, wie Monopoly funktioniert, haben schon ein paar Mal gespielt, aber jetzt gibt es einfach irgendwie so eine zweite, dritte Zeit. Und da kann man schon durchaus gucken. Also kann so eine App Sparkasse nicht so eine kombinierte Wallet sein mit so gewissen Aspekten, die halt von Vorteil sind für unsere Kunden. Dann habe ich irgendwie Agentic E-Commerce, Agentic Payment und meine App Sparkasse ist so ein Kontrollzentrum rein, raus. Da muss man nicht Rechenzentren kaufen und Chips kaufen und Large Elements trainieren. Man nutzt einfach, man hat eine App, man hat Kunden, man hat gewisse Ideen, man hat Beziehungen, man hat das Vertrauensnetzwerk und plötzlich kommt ein neues Interface der Zukunft raus und keiner hat damit gerechnet. Aber es ist jetzt auch wieder leicht dahingesagt. Aber wie sagt man so schön, es könnte ja auch klappen. Ne? Es könnte ja auch funktionieren, sowas. Also wäre schön. Ne? Und wenn man es aber nicht probiert, ja, wenn man immer sagt, okay, dann ist irgendwie, die sind alle dabei und deswegen lassen wir es und wir konzentrieren uns auf Hausfinanzierung und Zinsen. Ey, klar kann das funktionieren. Klar macht man damit Geld, haben wir jetzt die letzten 10 Jahre bewiesen. Aber ist das so nachhaltig, dass das für die nächsten 30 Jahre reicht? I don't know. Und ich würde einfach lieber gerne häufiger mal was probieren. Weißt du, wir alle wissen aus der Startup-Branche, das können wir nicht so. Die 10 Leute starten, ja, und einer oder zwei haben dann Erfolg. Aber es reicht völlig aus. Weißt du, der Venture-Capitalist, der sagt dir, ich investiere 10 Startups und wenn jetzt eins davon abrockt, reichen mir die 9, dann können die 9 ruhig irgendwo gegen die Wand fahren. Das ist so eine Denke, die haben wir nicht. Ja, also wir sagen immer, jeder, der bei uns startet, muss auch unbedingt Erfolg haben, sonst starten wir nicht. Da kommt Starten mit dieser Attitude, mit dieser Einstellung, Klammer auf, ohne dass ich das jetzt kritisieren will, ich verstehe, warum Konzerne so funktionieren, aber da kannst du halt nicht so gegen die anderen pitchen. Ne? Ich komme ja gerade aus München, die sagen einfach, weißt du, bei Google ist das so. Da wissen die Google-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen selbst gar nicht, was da gerade alles parallel passiert. Die machen so viel gleichzeitig, dann kommt ein Spring Cleaning, da schmeißen die wieder 8% raus und dann starten sie wieder neu und da triffst du dann irgendwelche Google-Leute und dann wissen die einfach gar nicht, was sie in ihrem Portfolio haben, weil sie irgendwie alles gleichzeitig machen. So, und die machen das dann aber immer so, dass sie sagen, ey, wir probieren das ein Jahr aus oder zwei und wenn es nicht funktioniert, werfen wir es wieder weg. Dieses Wegwerfen, das können wir auch schlecht. Ne? Also irgendwie wegwerfen, einfach probieren. Das ist nicht nur eine Technikfrage, das ist vor allem auch eine Kulturfrage.
Du hast mir gerade mein Schlusswort geklaut. Vielen Dank dafür. Aber wir sollten genau zu dem nämlich kommen. Wir reden auch schon jetzt fast eine Stunde. Ja, in der Tat glaube ich, also wenn ich zu so einem Fazit komme, dann würde ich für mich sagen, also 3 Dinge. Man muss offen sein für Partnerschaften. Ich glaube sehr stark an Partnerschaften. Man muss viele Dinge ausprobieren. Ich finde, genau das ist ein Riesenthema. Du hast eben das Beispiel mit Google gebracht. Das ist ein ganz wichtiges. Ich habe lustigerweise gestern noch einen interessanten Reel gesehen über Amazon. Und in diesem Reel wurde eigentlich nur aufgezählt, was Amazon schon alles ausprobiert hat und was sie aber vor allen Dingen auch wieder weggeworfen haben. Vielleicht erinnerst du dich wahrscheinlich noch an das Amazon Fire Phone. Amazon hatte ja sogar mal eine Hotelsuche. Also die haben wirklich alles Mögliche ausprobiert. Aber, und das ist der dritte wichtige Punkt, furchtbar viel Einstimmung mit dir heute. Ich habe große Angst. Der dritte wichtige Punkt, nämlich Dinge auch abzugeben. Also zu sagen, okay, bis hierhin war schön, aber es hat halt eben nicht funktioniert. Und dieses, es hat nicht funktioniert, ist überhaupt nichts Schlimmes. Dann macht man die Augen auf und geht weiter und probiert was Neues aus. Und das wäre jetzt so mein Schlusswort. Und ansonsten kann ich nur sagen, eine gute Adventszeit und frohe Weihnachten. Und deswegen möchte ich dir, lieber Olli, das allerletzte Wort, das hast du ja eh gerne, überlassen.
Nein, gar nicht. Also ich finde ja immer, ich werde falsch eingeschätzt. Bin ein ganz netter Kerl und eigentlich gar nicht so böse, wie ich immer rüberkomme. Nein,
du warst der beste Sidekick, den man sich wünschen kann auf der Fachtagung. Also das hat für mir die ein oder andere Bühnensituation gerettet. Vielen Dank.
Nein, aber ganz ehrlich, also wenn man das irgendwie, ich weiß nicht, kann man das per Video nachgucken? Das war ja wirklich, also du hast das wirklich...
Nee, leider nicht. Es wurde, glaube ich, nicht aufgezeichnet. Nee.
Ja, also das ist ja schon, das ist dein Ding, da auf der Bühne zu stehen und einfach so ein bisschen Lockerheit reinzubringen. Also das war für die Zuhörer nächstes Jahr Fachtagung Digitalisierung. Mike moderiert wieder. Wir hatten tolle Gäste, das macht wirklich Spaß. Und das ist eigentlich auch mein Schlusswort. Dieses Jahr war für mich sehr anstrengend, also sowohl emotional als auch inhaltlich. Aber es hat mir viel Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendeinen Erfolg mitnehme aus diesem am Ende des Tages. Aber Ikigai, mir hat es einfach viel Spaß gemacht und wir arbeiten, glaube ich, für die richtige Sache und freue mich jetzt einfach auf Weihnachten und ein paar ruhige Tage. Und das wünsche ich unseren Zuhörern, hast du ja auch schon, auch und freuen uns dann auf ein Wiederhören im neuen Jahr. Ich weiß gar nicht, ist das der letzte Podcast? I don't know. Wir lassen uns das ja immer sehr agil einfallen. Vielleicht ist das nicht der letzte, aber zumindest schon mal von uns hier ein paar ruhige Tage.
Vielen Dank. Macht's gut, ihr Lieben.
Digital einfach machen.
Digital einfach machen.
Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.